Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Das Aufschnaufen war riesig, was am Montagnachmittag geheissen hat. Er ist gefasst. Mit «er» ist der Schütz gemeint, der am Wochenende in Aarau an einem Rave eine Person tötet und 5 weitere Personen teils schwer verletzt hat. Damit die Polizei ihn hat können fassen, sind Hunderte von Augenzeugen befragt worden, die den Horror von dieser Partynacht hautnah miterlebt haben. Und ich frage mich, wie schwierig ist es, sich nach so einem traumatischen Ereignis noch richtig an das Geschehen zu erinnern? Wie viel Wert kann die Polizei auf so Zeugenaussagen legen?
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Mein Name ist Yasin Wernte und ich will mir gar nicht vorstellen, was die Menschen am Wochenende in Aarau alles haben durchmachen müssen. Sie haben um ihr Leben gekämpft, haben sich in Todesangst irgendwo versteckt oder sind geflüchtet. Und dann sollten sie sich im Nachhinein nur all das Dramatische, was gerade passiert ist, erinnern. Und zwar am besten gerade so, dass es der Polizei auch etwas nützt. Und natürlich ist alles auch noch zur Nacht und im Dunkeln passiert, wo man sowieso nicht so gut sieht. Was macht das alles mit unserem Hirn? Das hat meine Kollegin Seraina Tanner etwas genauer wissen. Und darum redet sie heute mit Susanna Niehaus. Sie ist Professorin an der Hochschule Luzern. Sie ist Fachpsychologin für Rechtspsychologie und zertifizierte forensische Psychologin.
Grüezi, Frau Niehaus. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für den Durchblick.
Guten Tag. Hallo.
Wir gehen jetzt einmal ein bisschen weg vom Fall Aarau und fokussieren uns auf Zeugenaussagen ohne Stress. Also wir gehen davon aus, ich laufe entspannt der Strasse entlang, neben mir passiert ein Autounfall, nichts wahnsinnig Schlimmes, keine Schwerverletzte, keine Tote. Mein Stresslevel ist wahrscheinlich eher tief. Wie gut funktioniere ich in solchen Situationen als Augenzeugin?
Man muss natürlich sehen, wir haben ja keine Kamera im Kopf. Ne? Also unsere Wahrnehmung ist grundsätzlich menschlich und begrenzt und wir erfassen nie so die gesamte Szenerie, sondern immer nur einen Ausschnitt. Ne? Wenn überhaupt, wir können auch auf was ganz anderes fokussiert sein. Also es hängt wirklich davon ab, auch wie die Aufmerksamkeit ist, wo ich gerade in dem Moment hingeschaut habe. Und auch selbst wenn jemand jetzt ganz aufmerksam schaut, kann es trotzdem sein, dass er Details übersieht oder falsch wahrnimmt. So.
Würden Sie aber sagen, wenn man ein tiefes Stresslevel hat, ist man tendenziell aufmerksamer? Wie hängt das zusammen?
Das kann man so nicht unbedingt sagen. Das kommt jetzt wirklich darauf an, von was für einer Situation wir sprechen. Stress kann störend sein. Ein hohes Stresslevel beziehungsweise ein mittelgradiges Stresslevel kann aber dazu führen, dass wir besonders gut wahrnehmen. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr situationsabhängig. Ob wir jetzt uns zum Beispiel gerade in einer akuten Bedrohungssituation selbst befinden, das kann stressen, aber dazu führen, dass wir tatsächlich sehr fokussiert auf diese Bedrohungssituation sind und die besonders genau und besonders gut wahrnehmen, dafür zum Beispiel das Drumherum nicht gut wahrnehmen. Also es ist wirklich situationsabhängig.
Und das Drumherum, also das kennt man ja auch immer wieder, da gibt es ja zum Teil komplett verschiedene Erinnerungen. Oder? Die Situation kennen vielleicht viele. Man glaubt, beim Autounfall ist das Auto rot gewesen, der Partner behauptet aber, nein, es ist blau gewesen. Warum ist das so? Warum speichere ich zum Teil tatsächlich einfach falsche Erinnerungen ab?
Naja, wie gesagt, wir haben keine Videokamera im Kopf. Wir haben alle unsere subjektiven Wahrnehmungen, wie Sie schon sagen. Wenn wir verschiedene Leute fragen, sehen sie es aus unterschiedlicher Perspektive. Es hängt aber auch damit zusammen, der eine achtet vielleicht da drauf, der andere achtet auf eine andere Sache. Und es ist auch so, dass wir bestimmte Dinge, jetzt haben Sie den Autounfall erwähnt, das ist typischerweise ein Geschehen, was sehr plötzlich kommt, was überraschend kommt. Und da kann es sein, dass Sie eigentlich da gar nicht hingeguckt haben. Und das sind sogenannte Knallzeugen. Die haben eigentlich gar nicht hingeschaut, dann passiert was, sie hören den Knall und dann gucken sie hin und sehen den Unfall. Und dann kann es leicht passieren, dass eigentlich diese Lücke, die sie gar nicht wahrgenommen haben, unbemerkt das Hirn ersetzt. Also dieser eigentliche Moment des Zusammenpralls der Fahrzeuge, den haben wir vielleicht gar nicht gesehen. Wir haben erst im Moment des Knalls überhaupt unsere Aufmerksamkeit auf die Situation fokussiert. Aber das Hirn erfüllt dann diese Lücken unter Umständen mit plausiblen Inhalten.
Und dann kann es sein, dass man im Nachhinein gar nicht mehr genau sagen kann, hat man jetzt das wirklich gesehen oder hat das Hirn einfach ersetzt?
Das kann sehr schwierig sein, genau. Das ist ja was, was man nicht bewusst tut, sondern das Hirn, so kleine Lücken werden da wirklich gefüllt und man kann es dadurch versuchen auseinanderzuhalten, dass man wirklich ganz genau überlegt, worauf, was habe ich eigentlich gemacht in diesem Moment, in dem ich diesen Knall gehört habe, oder? Habe ich da zum Beispiel gerade auf mein Handy geguckt oder war es wirklich so, dass ich von Anfang an auf diese Kreuzung geschaut habe und es gar nicht der Knall war, der meine Aufmerksamkeit darauf gerichtet hat, sondern ich habe vorher schon hingeguckt. Das muss man rausfinden, ja.
Gibt es dann Faktoren, wo es beeinflusst, ob ich als Augenzeugin später richtig liege oder falsch liege. Kann man das sagen?
Ja, da gibt es ganz, ganz viele Faktoren. Also ich spreche jetzt mal von Ereignissen, die einen nicht unmittelbar selbst betreffen, sondern die man wirklich beobachtet. Da spielt zum Beispiel die Entfernung von dem, was ich beobachtet haben soll, eine Rolle. Da spielt eine Rolle, wie waren denn die Lichtverhältnisse? Also war es dunkel oder war das hell beleuchtet? Wie gut hätte ich denn da überhaupt sehen können? Kann ich überhaupt Farbenangaben machen, weil im Dunkeln, ne, da wird alles, werden das alles grau, Abstufung und so weiter. Wie lang hat das Gestehen überhaupt gedauert? Ist das eine ganz, ganz kurze Beobachtung, so ein hektisches Geschehen oder ist das ein längerer Ablauf, den ich beobachtet habe? Und das hatte ich eben schon erwähnt, so wie ist das, worauf war meine Aufmerksamkeit eigentlich gerichtet? War ich zum Beispiel eigentlich damit beschäftigt, gerade ein WhatsApp Chat zu schreiben oder hatte ich gerade Beziehungsstress und habe mir überlegt, Mensch, wie kriege ich das jetzt wieder hin? Oder habe ich überlegt, was habe ich eigentlich morgen für einen Stress? Ne? Also dass die Aufmerksamkeit kann ja gestört werden, abgelenkt werden durch ganz viele Aspekte. Das spielt eine große Rolle dabei, wie gut ich tatsächlich in der Situation selbst das Ganze habe wahrnehmen können und ja. Das ist dann die Güte der Erinnerung, die natürlich davon abhängig ist, ja. Und vielleicht auch noch die Zeit, ne? Also je nachdem, wie lang ist das schon her jetzt, ne? Wenn so, das macht natürlich auch einen großen Unterschied, was da für ein Zeitabstand war und mit welcher Art von Fragen auch meine Aussage dann, also meine Erinnerungen sozusagen herausgeholt wurden.
Also Sie würden schon sagen, je näher das Ereignis war, desto besser. Oder kann sich eine Erinnerung auch noch entwickeln?
Naja, also aus aussagepsychologischer Sicht höre ich so Erinnerungsentwicklung nicht so gerne, muss ich sagen. Also grundsätzlich ist es mal so, je mehr Zeit vergeht, desto mehr Details gehen normalerweise verloren, oder? Also unsere Erinnerung verblasst ja eher im Laufe der Zeit. Es gibt Erinnerungen, die sind sehr einprägsam, die, wenn die eine große so Handlung, die wir erlebt haben, zum Beispiel, die eine große Bedeutung für uns hatten, die bleiben schon sehr lange und sehr gut in Erinnerung. Aber grundsätzlich mit längerem Zeitablauf wächst die Gefahr, dass ich Dinge langsam vergesse, dass spätere Informationen einfließen in die Aussage. Das heißt also, das, was früh da ist, sagen wir schon, ist eigentlich die zuverlässigste Erinnerung. Und aber einschränken muss man es tatsächlich ein bisschen, wenn ich jetzt sehr, sehr hoch gestresst bin, unmittelbar nach einem Ereignis und direkt gefragt werde dazu und bin noch in so einer wirklich extremen Ausnahmesituation, dann wäre es sicherlich besser, ich würde nicht in dieser Sekunde gefragt, sondern etwas später. Deswegen kann man es nicht ganz pauschal sagen. Aber tendenziell ist es so, dass wir eher vergessen.
Aber es ist schon so, also würde ich schon sagen, dass es auch Fälle gibt, wo man vielleicht Sachen auch verdrängt zu Beginn oder am Anfang oder Sachen irgendwie anders wahrnimmt. Und erst, wenn man sich ein bisschen gesetzt hat und vielleicht ein bisschen Zeit vergangen ist, dass dann plötzlich wieder Erinnerungen hochkommen können, wo man kurz nach einem Ereignis vielleicht gar nicht mehr dran denkt hat. Das gibt es schon auch.
Naja, Also Verdrängung, Abspaltung und so gibt's eigentlich nicht so, wie wir das alltagspsychologisch, also es ist sehr, eine sehr verbreitete Annahme, dass das ganz üblich ist, dass wir das in Stresssituationen eigentlich das Bedrohliche nicht gut wahrnehmen. Das ist tatsächlich so nicht richtig. Bedrohliche Situationen werden, wie gesagt, sehr genau wahrgenommen. Aber wenn ich durch diesen Stress, den ich da hatte, also wenn ich wirklich extrem Stress erlitten habe und bin total aufgelöst, in so einem aufgelösten Zustand ist man nicht gut dazu in der Lage, das abzurufen aus dem Gedächtnis, was man gerade erlebt hat. Und auch noch die Stunden danach, wenn ich wirklich traumatischen Stress erlebt habe, dann ist mein Hirn, also in der Situation selbst, nehme ich das sehr genau wahr. Das wird gut erst abgespeichert. Aber in den Stunden danach ist mein Hirn damit beschäftigt, das vertieft zu verarbeiten. Also dass es wirklich vertieft abgespeichert wird. Und dann ist das Gehirn gleichzeitig nicht gut dazu in der Lage, das abzurufen. Das heißt, da sollte man ein paar Stunden warten, bis sich das konsolidiert hat, wie wir sagen.
Gibt es dann bestimmte Details von Ereignissen, wo sich Menschen besonders zuverlässig erinnern? Oder gibt es irgendwie Sachen oder anders gefragt, wo vielleicht besonders fehleranfällig sind?
Ja, also sag mal so, wenn man was erlebt, was für einen persönlich eine große Bedeutung hatte, dann ist das was, was sicher gut in Erinnerung bleibt. Wir können uns auch ziemlich gut erinnern an Handlungsabläufe, ne? Also ein Geschehen, was wir beobachtet oder erlebt haben. Auch so was besonders auffällig ist, ne? Besonders auffällige Handlungen, wo wir uns in der Sekunde schon gefragt haben, wieso macht er das denn jetzt, ne? Das ist was, was besser erinnert wird. Also die Kernhandlung sozusagen, aber alles, was so auf Schätzungen basiert, also die Dauer von irgendwas, die Entfernung, Geschwindigkeit, also wo wir schätzen müssen oder wo was so auf Beurteilungen basiert, das ist viel, viel fehleranfälliger.
Wie schwierig ist es dann, wenn ich eine Aussage immer und immer wiederholen muss? Fange ich mir dann an, irgendwann mal etwas einzureden?
Also wenn man wiederholt zu etwas gefragt wird, dann führt das nicht automatisch irgendwie zu einer falschen Erinnerung oder so. Aber es kann natürlich so ein Effekt entstehen, dass sich das abschleift, oder? Wenn ich ganz häufig was zur selben Sache erzählen muss, dass ich ein bisschen Abschleifungseffekte habe. Oder es kann auch dazu führen, dass ich vielleicht langsam im Laufe der Zeit anfange, etwas mehr zu pointieren. So, also problematisch wird es aber vor allen Dingen dann, wenn wiederholt so suggestiv, also beeinflussend gefragt wird, wenn irgendwie neue Informationen eingebracht werden, die ich gar nicht selbst genannt habe, oder wenn jemand zu was gefragt wird, der eigentlich gar keine Erinnerung daran hat. Das sind so mehr die problematischen Situationen. Und dann kann es sein tatsächlich, dass man im Laufe der Zeit seine Version verändert, dass sich Erinnerungen neu bilden und so. Aber alleine, weil ich etwas tatsächlich erlebt habe und ich muss wiederholt dazu aussagen, entstehen nicht irgendwie falsche Erinnerungen, sondern es schleift sich eher im Laufe der Zeit ab.
Und dann kann man sich ja gleich fragen, also das ist ja genau eigentlich das Szenario, das Sie beschreiben, das man so kennt, klassischerweise von Zeugenbefragungen bei der Polizei, oder? Wo man sehr oft Sachen wieder muss sagen, wo dann vielleicht neue Informationen dazukommen. Warum sind denn so Zeugenaussagen für die Ermittlungen trotzdem so wichtig?
Naja, wir haben in ganz vielen Fällen, sind wir darauf angewiesen, wir haben ja entscheidende Hinweise von Zeugen zu bekommen zum Ablauf, zu beteiligten Personen, die vielleicht auch irgendwelche Ermittlungsansätze, die noch gar nicht weiß, wer eigentlich verdächtigt ist, ne, bringen und die dann zu weiteren Beweisen führen. Und von daher haben wir viele Verfahren, in denen sie unverzichtbar sind, vor allen Dingen auch bei Vier-Augen-Delikten, das sowieso, oder? Da sind wir auf Aussagen komplett angewiesen. Aber im Ermittlungsverfahren wird das natürlich nicht isoliert betrachtet, sondern immer mit anderen Beweismitteln abgeglichen, die da noch sind. Also andere Aussagen, auch harte Fakten sozusagen, die man hat. Das muss man hinterher im Verfahren ja dann alles zusammenbringen.
Und wie schwierig ist es, so Zeugenaussagen überhaupt richtig einzuschätzen?
Wir haben vorhin ein bisschen das angedeutet, also nicht danach, wie sicher jetzt jemand auftritt, ob jemand überzeugend auftritt, das ist eigentlich kein Richtwert. So Selbstbewusstsein ist so kein verlässliches Zeichen dafür, dass das richtig ist, was gesagt wird, sondern ganz entscheidend sind wirklich diese Beobachtungsbedingungen. Auf die muss man fokussieren. Also wie gut konnte die Person das denn in der Situation wahrnehmen und dann, wie ist die Aussage entstanden? Was gab es für mögliche Einflüsse nach dem Ereignis? Das sind die Möglichkeiten, das einzuschätzen, wie verlässlich das ist.
Wenn wir jetzt den Fall Aarau noch einmal vornehmen, dort ist ganz klar Stress dazugekommen bei diesen Zeuginnen und Zeugen, die das dort miterlebt haben, vielleicht auch Angst. Wie verändert sich die Situation, wenn Stress und Angst dazukommen?
Also kann natürlich zum einen auch zu Fluchtverhalten führen und dass die Aufmerksamkeit überhaupt nicht mehr auf die Situation gerichtet ist, sondern auf die Fluchtmöglichkeit. Das würde natürlich die Wahrnehmung der Szenerie einschränken. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann es sein, dass sich die Wahrnehmungen wirklich durch Hochstress einfach weiter verengen. Also konzentrieren auf den besonders bedrohlichen Aspekt und das Ganze drumherum weniger gut wahrgenommen wird, was vielleicht auch noch Relevanz hätte jetzt für Ermittlungen. Was wir typischerweise kennen, ist ja der sogenannte Waffeneffekt. Ne? Also das ist wirklich so dieses ganz bedrohliche, der bedrohliche Gegenstand, auf den die Aufmerksamkeit sich fokussiert. Setzt natürlich auch voraus, dass man die überhaupt gesehen haben kann. Da sind wir wieder bei den Wahrnehmungsbedingungen. Wenn Sie jetzt Aarau ansprechen, das war, soweit ich mitbekommen habe, nachts, oder? Da ist es dunkel, das passiert alles hektisch. Dann in einer Massenpanik möglicherweise, die ja die Wahrnehmungsbedingungen noch einmal verschlechtert, oder? Also das macht es alles sehr, sehr schwierig. Ja.
Und was macht das Hirn in so einer Situation? Kann es auch sein, dass es wie ein Shutdown gibt?
Das ist, wenn es ganz extrem wird, auch möglich. Grundsätzlich ist es, wie gesagt, so, wenn man gestresst ist, sich bedroht fühlt, dass es auch das durchaus verbessern kann, die Wahrnehmung. Aber wenn es jetzt so extrem überflutet ist mit Stress, dann kennen wir so Reaktionen auch wie Freezing, also vom Gesamtkörper. Und das führt zwar nicht dazu, dass das Gehirn einfriert gleichermaßen, aber das kann zu einer Tunnelwahrnehmung, also zu einer sehr starken Tunnelwahrnehmung führen. Und unter Umständen, wenn das Gehirn wirklich überfordert ist von der Situation, auch dazu führen, dass gar nicht mehr so richtig wahrgenommen wird, aber dann wird's auch nicht, werden diese Informationen auch nicht zuverlässig abgespeichert. Das heißt, Sie können dazu hinterher auch keine vernünftigen Angaben mehr machen.
Und eben, Sie sagen, oder, in so einer Stress- und Angstsituation ist es dann auch eigentlich relativ einfach erklärbar, warum es dann zu unterschiedlichen Zeugenaussagen auch kommt, oder, von den vereinzelten Leuten.
Ja, die Unterschiedlichkeit der Zeugenaussagen ergibt sich aber wirklich schon daraus, dass jeder eine andere Perspektive hat, jeder stand gerade an einer anderen Stelle, hat auf was anderes geachtet. Der eine hat was gehört und gesehen, der andere hat nichts gesehen. Es ist, also hier haben wir wirklich sehr, sehr schwierige Wahrnehmungsbedingungen, wahrscheinlich unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Ablenkungsfaktoren, auch Fähigkeiten, irgendwas zu beobachten. Also dass das unterschiedlich, sehr unterschiedlich ist, wundert mich nicht.
Und trotzdem, Sie haben vorher auch gesagt, Stress kann tatsächlich auch dazu führen, dass man viel fokussierter ist, dass man Sachen wirklich klarer wahrnimmt. Das kann das in so einer Situation auch helfen, wenn man plötzlich die Klarheit hat und dann eben nicht panisch reagiert, sondern schon irgendwo durch automatisch dann das Richtige macht, quasi. Kommt das vor?
Ja. Und das ist möglich, dass man automatisch das Richtige macht und es ist auch, wenn man jetzt nicht total in Panik gerät, wirklich so, dass sich die Aufmerksamkeit kurzfristig genau auf diese bedrohliche Situation sehr fokussieren kann und dass man sehr gut hinterher dazu Angaben machen kann.
Wie soll die Polizei dann vorgehen nach so einem Ereignis? Oder Sie haben vorher gesagt, wenn man zum falschen Zeitpunkt befragt, kann es sein, dass man noch andere Informationen überkommt. Also wie soll die Polizei da vorgehen, dass man Zeugen nach so einem traumatischen Ereignis eben tatsächlich kann nutzen, oder? Und dass man auch ihr Erinnerungsvermögen kann nutzen für seine Arbeit?
Also wichtig ist, dass eine ganz ruhige Situation geschaffen wird dafür. Also eine ruhige Gesprächsführung und dass ausreichend Zeit gegeben wird, dass auch Verständnis da ist für diesen psychischen Ausnahmezustand. Und dann wissen wir, dass alles, was frei berichtet wird, zuverlässiger ist als das, was auf Fragen kommt. Also das heißt, die Person, die sollte frei und ganz genau und ausführlich erzählen, also kleinschrittig die eigenen Wahrnehmungen, sollten möglichst wenig Fragen und oder Erzählaufforderungen folgen und die sind dann offen, also sie dürfen nicht eine Antwort nahelegen oder so und das muss alles sehr, sehr, sehr gut dokumentiert sein, aber wirklich in einem sicheren Rahmen und wenn jemand aufgelöst ist, ist das sicher nicht eine gute Situation. Ne? Aber das hat natürlich das Problem, wenn man es eilig hat, man braucht Ermittlungsansätze, man weiß noch gar nicht, wer ist eigentlich der Täter und ist darauf angewiesen, ganz, ganz schnell an Informationen zu kommen, dann ist es wichtig, wenigstens einen sicheren Rahmen zu schaffen, dass die Person Sicherheit haben kann, jetzt bin ich gerade nicht bedroht. In dieser Situation bin ich sicher und dann zu versuchen, möglichst genau ihre Erinnerungen abzurufen.
Also anders gesagt kann man sagen, wenn man in dieser Situation den Druck, den man hat, unmittelbar der Zeugin oder dem Zeugen weitergibt, dann kommt man wahrscheinlich nicht auf ein gutes Ergebnis.
Das ist sehr schön zusammengefasst, so, ja.
Frau Niehaus, ich danke Ihnen ganz herzlich für das sehr spannende Gespräch. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für den Durchblick.
Danke auch.
Hast du auch schon mal eine Zeugenaussage machen müssen und hast deine eigenen Erinnerungen vielleicht nicht so richtig getraut? Oder hat er einfach sonst schon mal dein Hirn einen Streich gespielt und falsche Erinnerungen abgespeichert? Erzähl uns doch in den Kommentaren. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen. Mein Name ist Jasin Wernli. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.